Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Ich bin der Sprecher. Die Autorin ist Cécile de Jong van Beek en Donk, eine Holländerin, hat einen Roman geschrieben, 1897, Frauen, die den Ruf vernommen. Wir sind bei Folge 317 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 255. Und wir lesen jetzt die vierte Folge, Folge 4 von 4 aus dem Buch. Das ist das Kapitel 53. Ich kann jetzt nicht das ganze Buch erzählen. Das können Sie sich von Maren Schönfeld nochmal erzählen lassen in den Folgen 286, 87 und 88. Kapitel 53 ist als, glaube ich, das vorletzte Kapitel. Hilda van Sylenburg, unsere Hauptfigur, hat natürlich eine große Reise begonnen. Eine Reise in die Selbstständigkeit. Eine Reise, die ihre persönliche Entwicklung sehr, sehr gestärkt hat, unter anderem durch die Ärztin Cora van Oven. Und wir sind bei Kapitel 53. Hilda kehrte auf die Veranda zurück, leicht gerührt durch den Abschied. Morgen wollte sie noch rasch an die Bahn gehen, um die Kinder zu sehen. Sie war mit Maud ein wenig zusammen gewesen während des Jahres, das diese in Holland verlebt hatte, aber in ihrer beiderseitigen Liebe zu Gladys, das ist ihre Cousine, hatte sie sich doch sehr zueinander hingezogen gefühlt. Hilda nahm ihre Handarbeit wieder auf und begann daran zu sticheln. Dann glaubte sie plötzlich zu bemerken, dass während ihrer Abwesenheit irgendetwas vorgegangen sein müsse, denn es herrschte ein peinliches, verlegenes Schweigen. Onkel van Starren, also der Pate von Hilda, mit dem sie anfangs nicht sonderlich gut klarkam, Anmerkung von mir als Sprecher, Onkel van Starren sah sie ironisch lächelnd an, aber zog sich, als sie aufblickte, sofort wieder hinter seine Zeitung zurück. Eugenie starrte melancholisch hinaus, die Cousine jetzt, Anmerkung von mir als Sprecher, Eugenie startete melancholisch hinaus und ihre Tante hüstelte und schob nervös einen offenen Brief hin und her, der wohl eben erst angekommen war. Hilda? Ja, Tante? Wir haben soeben eine Nachricht bekommen, die uns sehr peinlich berührt. Du weißt, dass deine sonderbaren Ideen uns ohne dies schon viel Kummer bereiten. Aber ich hoffe, ich glaube, dass wir uns deiner doch niemals würden zu schämen brauchen. Und jetzt schreibt mir da eben Frau van Amstelwede, sie möchte uns doch darauf aufmerksam machen, dass sie dich sehr oft in Begleitung von Herren sehe und dass sie dich kürzlich sogar in Lachsen getroffen habe. Hilda lachte. »Ach, es ist ja wirklich sehr liebenswürdig von Frau van Amstelwede, so besorgt um mich zu sein, aber Herren in der Mehrzahl, nein, das stimmt nicht ganz, das würde mir denn doch des Guten zu viel sein.« »Also, du gibst zu, dass du mit einem Herrn spazieren gegangen bist?« »Oh, ja, sehr oft sogar.« »Und mit wem?« Hilda zögerte, als dächte sie einen Augenblick nach, dann sagte sie einfach, »mit Martin van Hervoren, und wenn dich das beruhigen kann, so teile ich dir hierdurch mit, dass ich heimlich mit ihm verlobt bin.«
»Was, und das sagst du so beiläufig?«
»Ich erzähle euch ein großes Geheimnis. Später wird er gewiss offiziell um meine Hand anhalten, aber so weit sind wir noch lange nicht.« Sie lachte, und ihr strahlendes Glück entwaffnete Herrn van Starren völlig. »Und dürfte ich vielleicht wissen, wann die gnädige junge Frau geruhen wird, ihren Vormund offiziell davon in Kenntnis zu setzen?« »Oh, fürs Erste noch nicht. Wir haben jetzt noch viel zu tun, viel. Wir müssen beide noch fleißig arbeiten und können uns vorläufig nur sonntags sehen. Du begreifst doch wohl, dass man, wenn man sich nur an einem von 7 Tagen sieht, nicht auch noch Zeit zu besuchen und anderen Formalitäten finden kann, nicht wahr? Du beabsichtigst dich also vorläufig noch weiter zu kompromittieren?« fragte Frau van Starren scharf. »Ich kompromittiere mich nicht«, antwortete Hilda stolz. »Wenn die Welt es kompromittieren nennt, dass ein Mann und eine Frau zusammen spazieren gehen, bevor ein offizieller Empfang mit sehr vielen Blumenarrangements stattgefunden hat, dann wird es wahrhaftig höchste Zeit, dass sie anfängt, über diese Dinge zu urteilen.«
»Aber, wann gedenkst du, es denn zu veröffentlichen?«
»Wahrscheinlich in 3 Jahren, Onkel, sobald ich mein Doktorexamen bestanden habe. Dann werden wir dich feierlich um deinen Segen bitten und alle Formalitäten erfüllen. Du sollst mal sehen, wie tadellos.« Herr van Starren lächelte, trotz all seines skeptischen Unglaubens innerlich zu sehr von Hildas ernstem Streben überzeugt,
um sich ihretwegen zu beunruhigen. Und das übermütige Glück, das aus jedem ihrer Worte klang, amüsierte ihn. Für Frau von Starren aber bedeutete dieses Gespräch eine ärgerliche Enttäuschung. »Also du willst noch weiter studieren, trotzdem du jetzt verlobt bist? Ich hatte immer gehofft, du würdest all die Verrücktheiten aufgeben, wenn du erst mal einen Mann gefunden hättest. Und was sagt Herr van Hervoren dazu? Wird er die Kinder waschen, während du studierst?« Eine dunkle Glut stieg Hilda in die Wangen und sie richtete einen durchdringenden Blick auf ihre Tante. Einen Moment dachte sie daran, sie zu fragen, wie oft sie und ihre Freundin denn wohl ihre Kinder gewaschen hätten, obgleich sie keine Plädoyers geführt. Aber sie wollte nicht gehässig sein und sagte nur leise, »Martin ist ganz bestimmt einverstanden, dass ich studiere. Wir haben über all diese Dinge dieselben Ansichten, und wenn wir später das Glück haben sollten, Kinder zu bekommen, werde ich alles tun, um ihnen eine bessere Mutter zu sein als viele von den Damen, die sich jetzt im Ballsaal oder auf dem Tennisplatz oder bei Romanen und unnützen Handarbeiten zu dieser Aufgabe vorbereitet haben. Wir werden sehr einfach leben, und ich werde meinen Haushalt so praktisch einrichten, dass er möglichst wenig Zeit erfordert. Und dann werde ich arme Frauen bei mir empfangen und ihnen juristischen Rat erteilen, während andere Damen Besorgungen und Besuche machen. Voilà, du. Aber sicherlich werde ich meine Studien jetzt nicht aufgeben, gerade weil ich verlobt bin, denn mehr als je habe ich jetzt das Recht zu sprechen oder mehr als je halte ich es für meine Pflicht. Wie meinst du das? Hilda antwortete in plötzlich erwachender Begeisterung. Nun, wer könnte wohl die Frauenfrage ehrlicher, gerechter und unparteiischer beurteilen als die Frau, die glücklich verheiratet ist? Welche der gegen das Unrecht protestierenden Stimmen wird früher zu der Menge durchdringen, die der Einsamen, die schwer gelitten hat durch ungerechte Gesetze und Sitten und die erbitterte Anklagen erhebt? Oder die der glücklichen Frau, die laut hinausjubeln kann, sie wisse aus Erfahrung, dass der Mann und die Frau nebeneinander durchs Leben gehen können, wie zwei freie, gleichberechtigte Menschen, ohne den Druck einer und die Unterwürfigkeit andererseits. Gerade die verheiratete Frau, in deren Herzen kein Tropfen bitter kalt ist, und die in dem Mann, den sie liebt, die großen und guten Eigenschaften des Mannes zu schätzen gelernt hat, muss sich jetzt mit aller Macht in den Kampf stürzen. Sie muss endlich den gesättigten Egoismus des »Ich habe es gut, was geht mich das Übrige an« aufgeben und sich mit jeder Frau, der ein Unrecht angetan wird, solidarisch erklären. Und siehst du, gerade darum will ich weiter studieren, weil ich weiß, dass meine Ehe sehr schön sein wird. Von einem freudigen, begeisterten Glauben beseelt, hatte sie gesprochen. Dann aber sank sie plötzlich müde in ihren Stuhl zurück. Was wussten denn diese Menschen von Solidarität? Herr und Frau von Starren blickten mit unangenehm kühlen Lächeln vor sich hin, und nur Eugenie hatte Tränen in den Augen. Aber sie schämte sich ihrer und trat eilig ans Klavier, um mit Betty ein paar neue Lieder von Massenet durchzuspielen. Das Buch ist noch nicht zu Ende, Anmerkung vom Hörsprecher. Es gibt jetzt einen Epilog. Wir springen also nochmal etliche Seiten nach vorne. Epilog. Hilda stand in ihrem behaglichen Arbeitszimmer und drückte einer ärmlich aussehenden, blassen jungen Frau herzlich die Hand. »Ich danke Ihnen tausendmal, ich danke Ihnen«, schluchzte jene. Hilda klopfte ihr freundlich auf die Schulter und nickte ihr freundlich zu. »Adieu, Jukje«, dann begleitete sie sie hinaus, kehrte langsamen Schrittes zurück und ging ein paar Mal im Zimmer auf und ab. Jukje war vor anderthalb Jahren ihre erste Klientin gewesen. Von namenloser Angst und bitterer Scham erfüllt, hatte das Mädchen ihr Kind bei der Geburt getötet und Hilda hatte ihre Sache mit ganz besonderem Interesse geführt. Ihre Geschichte war so einfach und traurig wie die meisten dieser Geschichten. Sehr jung noch war sie nach Friesland und in eine Fabrik gekommen und hatte dort freudig und fleißig gearbeitet. Aber da war jenes Gesetz eingeführt worden, das angeblich die Frau beschützen und das ihr verbot, am Sonntag zu arbeiten. Und da waren allmählich sämtliche Frauen aus der Fabrik entlassen worden. Da die Butter- und Käsefabrikation Sonntagsarbeit bedingt und Frauen diese nicht verrichten konnten, musste man eben Männer nehmen. Man hatte sie mit all den anderen Mädchen entlassen und da stand sie jetzt in größter Not. Sie hatte nichts anderes gelernt als dieses eine Fach und daraus hatte man sie nun vertrieben. Die meisten suchten einen Dienst und auch Jukje war auf ein Inserat hin nach Dem Haag gekommen. Also Anmerkung vom Mehrsprecher Den Haag, das hieß damals Nach Dem Haag. Aber die Frau des Hauses hatte sie sogleich wieder weggeschickt. Sie sei gänzlich untauglich, hatte die Gnädigste gesagt, und es sei Betrug, so mir nichts, dir nichts, in einem angesehenen Haus eine Stelle anzunehmen, wenn man gar nichts könne. Es war ihr so ergangen wie den meisten Dienstmädchen, über deren schlechte Fortbildung viel geklagt wird, und mit Recht. Aber wo sollen diese Kinder ihr Fach denn eigentlich lernen? Was wird denn für die Ausbildung des Mädchens aus dem Volk getan? Da war sie, nachdem sie einige Wochen vergebens nach Arbeit gesucht, als eben sie den letzten Groschen aus ihrer Börse hatte verschwinden sehen und gar keinen Rat mehr wusste, in ein Haus gekommen, wo das Mädchen eben fortgelaufen war. Es war ein unordentlicher Haushalt mit kränklichen Kindern, einer verbitterten Frau, einem Mann, der oft betrunken nach Hause kam, und einem erwachsenen Sohn aus erster Ehe. Sie hatte sich unendlich viel Mühe gegeben und war zu allem bereit gewesen. Sie fürchtete sich davor, wieder auf die Straße gesetzt zu werden, aber da hatte der Sohn angefangen, ihr nachzustellen. Sie hatte anfangs nicht darauf eingehen wollen und endlich war es doch geschehen. Er hatte ihr auch fest versprochen, dass er sie heiraten würde, aber sobald die Folgen sichtbar wurden, also Anmerkung von mir als Sprecher, sie war schwanger, der Bauch wurde dick, war sie von der Mutter aus dem Haus gejagt worden und er hatte es still geschehen lassen. Natürlich, er war ja auch vollkommen in seinem Recht. Das Gesetz mit seiner rührenden Fürsorge für den Starken verurteilt den Mann höchstens zu einer mehr oder weniger pekuniären Entschädigung, während es das verführte Mädchen schutzlos ihrem traurigen Schicksal überlässt. Jukje war jetzt gerade aus dem Gefängnis entlassen worden und Hilda hatte ihr einen guten Dienst verschafft. Also wegen Kindesmord, ne? Sie hatte ihr Baby umgebracht, war es im Gefängnis und Hilda hatte ihr nun einen guten Dienst verschafft. Nachdenklich ging die junge Frau im Zimmer auf und ab. Das lange Hauskleid aus goldbraunem Tuch umhüllte ihren schlanken, zierlichen Körper. Dann setzte sie sich wieder an ihren Schreibtisch und las noch einmal die letzten Seiten der Broschüre durch, die sie gerade verfasste. Also Anmerkungen von mir als Sprecher, sie ist Autorin und Frauenrechtlerin geworden. Die Broschüre bildete eine Art Fortsetzung zu ihrer Dissertation und trat für die dringende Notwendigkeit von Fachvereinen ein. Gewiss ist es gut, hatte sie geschrieben, dass viele es sich große Mühe haben kosten lassen, Arbeiterfachvereine ins Leben zu rufen, aber wie wenig wurde hierzulande in dieser Hinsicht für die Arbeiterinnen getan. Wenn all die Damen, die sich jetzt unaufhörlich mit der Almosenverteilung in jeder Form beschäftigen, diese Danaidenarbeit, also die fruchtlose Arbeit, aufgeben und ihre Intelligenz und ihre Zeit dazu gebrauchen sollten, sich selber und die Arbeiterinnen von dem Nutzen und der Notwendigkeit von Vereinen zu überzeugen, täten sie sicherlich etwas weit Besseres. Denn gute Gewerkvereine werden auf Dauer unendlich viel zur Verbesserung der Lage der Arbeiterinnen beitragen können, auch indem sie der großen Ungerechtigkeit ein Ende bereiten, dass die Frau für die gleiche Arbeit viel weniger Lohn erhält als der Mann. Das gerade ist einer der Krebsschäden im Arbeiterleben, denn dadurch ist die Frau nicht der Kamerad, sondern die Brotdiebin des Mannes, nicht eine ehrliche Konkurrentin, die im gegebenen Augenblick als Mitkämpferin auftritt, sondern eine gefürchtete und gehasste Rivalin, der er wehren wird, wo er nur kann, während doch gleicher Lohn eine Verbrüderung dort zu Wege bringen würde, wo jetzt eine Feindschaft droht, die auf die Dauer schädigend auf beide Parteien wirken muss. Niedrige Frauenlöhne treiben die Männer aus den Fabriken und die Frauen hinein. Man hat es schon vielfach gesehen, dass die Männer in großen Mengen arbeitslos waren, während die Frauen, auf deren Schultern doch schon das schwere Joch der Haushaltung ruht, die Ernährerinnen der Familie wurden. Ganz einfach, weil die Prinzipale ausschließlich die billigsten Arbeitskräfte beschäftigen. Und wie oft bedeutet geringer Lohn nicht einen Hungerlohn? Und was sind die Folgen von Hungerlohn? Die Arbeiterinnen werden gezwungen, sich außerhalb der Arbeitszeit Nebenverdienste zu verschaffen, die sie in der Regel entweder moralisch zugrunde richten oder körperlich so völlig erschöpfen, dass sie zu tüchtiger Arbeit untauglich in die Fabrik kommen. Und daraus entsteht dann jener trübe Kreislauf, in dem sich jetzt manches arme Frauendasein bewegt. Erst der geringe Lohn, demzufolge die Notwendigkeit eines Nebenverdienstes, infolge dieser Ermüdung schlechte Arbeit, die dem Prinzipal Veranlassung gibt, die Löhne noch mehr herunterzusetzen, und dann infolge dieses noch geringeren Lohnes die dringende Notwendigkeit zu aufreibender Nachtarbeit zu verrichten. Kräftig aufblühende Fachvereine werden zur Verbesserung dieser unhaltbaren Zustände enorm viel beitragen. Sie werden durch die Macht ihres festen Zusammenhaltens auch gegen die Ungerechtigkeit des Arbeitsgesetzes kämpfen können, das jetzt nur die Frau und das Kind beschützt. Der Schutz der Arbeit ist ein dringendes Erfordernis, aber nicht für die Frau allein. Gewiss, es ist sehr schlimm, wenn die Frau infolge übermäßiger Anstrengung vorzeitig alt wird. Aber ist es nicht ebenso schlimm, wenn der Mann durch Übermüdung erschöpft zur Schnapsflasche greift und seine Familie ins Verderben stürzt oder durch übermäßig langes Arbeiten stumpf wird? Wer nach humanen Prinzipien handelt, verlangt naturgemäß für beide Geschlechter eine gesetzliche Bestimmung des Minimallohns und der Maximalarbeitszeit mit einem strengen Schutz gegen die Ausbeutung, der den verschiedenen Betrieben entsprechend auch verschieden angewandt werden muss. Natürlich ist für die Frau, die Mutter wird, ein besonderer Schutz notwendig, denn solange nur die Frau beschützt wird, wird das, was zu ihrem Heil gedacht war, ihr oftmals den Kampf ums Dasein noch erschweren. Wenn sich zwei Individuen auf dem Arbeitsmarkt einfinden und das eine, die Frau, an eine feste Arbeitszeit gebunden, das andere, der Mann, frei zu arbeiten, wie und wann er will, wird der Letztere dem Arbeitgeber nur allzu oft wertvoller erscheinen als die Erstere. Mag es auch noch so oft klar und deutlich durch Zahlen bewiesen worden sein, dass während des kurzen Arbeitstages ebenso viel und bessere Arbeit geliefert wird, ist die Tatsache doch noch längst nicht allgemein genug anerkannt und so wird dort, wo der Arbeitgeber zwischen den beiden ihre freie Wahl hat, die Beschützte oft vor dem Unbeschützten zurückstehen müssen. Aber die Zeiten sind gekommen. Anmerkung von mir als Sprecher, das ist alles ein Zitat, was Hilda für eine Fachbroschüre schreibt. Das geht weiter im Text. Aber die Zeiten sind gekommen, in denen das alles anders werden muss. Jeder, dem die Wohlfahrt des Volkes, das heißt die Wohlfahrt des ganzen Landes, wahrhaftig am Herzen liegt, wird für gleichen Schutz und gleiche Entlohnung für Arbeiter und Arbeiterinnen eintreten. Hilda las halblaut weiter, sich an dem Klang ihrer eigenen Worte erfreut. Endlich schloss sie das Heft mit dem Gefühl der Beklemmung, das diejenigen kennen, welche für andere kämpfen. Jenem entmutigenden Gefühl, zu schwach und machtlos eine große Aufgabe gegenüberzustehen, sich ihr mit aller Kraft und aller Begeisterung gewidmet und dennoch wohl nur wenig erreicht zu haben. Dann erhob sie sich und ging mit langsamen, müden Schritten ins Nebenzimmer. Ich werde nur noch 5 Worte vom nächsten Kapitel lesen. Um das nicht zu spoilern, wir sind ja ein paar Jahre jetzt gesprungen und wir wissen jetzt immer noch nicht, was mit Hilda ist, außer dass sie eben Juristin ist und anderen Leuten hilft. Und die 5 Worte lauten, dort lag in der Wiege, also das Buch müssen Sie lesen, Frauen, die den Ruf vernommen, von Cécile de Jong van Beek en Donk. Die ISBN ist die 978-3-941-905-672. Das Buch ist im Input Verlag erschienen, also in meinem Verlag. Ist ein Leinenband, Hardcover, Fadenheftung, sehr gutes Papier, eine schöne Banderole, Vor- und Nachwort und ja, ein sogenannter bibliophiler Rückblick. Das Buch kostet 25 Euro, ist über jede Buchhandlung bestellbar. Cécile de Jong, Frauen, die den Ruf vernommen. Das war Folge 4 von 4. Bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Nochmal der Rückblick, Maren Schönfeld, die das Buch bearbeitet hat, ist in den Podcast-Folgen 286, 287 und 288 zu hören. Nächste Woche geht es mit einem anderen Thema weiter. Das wird dann die Folge 318 sein im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 256. Empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Ich bin Ralf Plenz, der Büchermacher, Sprecher und in Teilen auch Autor. Und ich hoffe, wir sehen uns bald auf einer der nächsten Ausstellungen oder Messen, 5. bis 6. Dezember in Hamburg, in der Universitätsbibliothek, in der STABI, eine Messe, die heißt Buchmarkt der unabhängigen Verlage. Und noch viel mehr freue ich mich auf eine Messe im April 2026, 10. bis 12. April, auch in Hamburg im Museum der Arbeit, die Messe Buchdruckkunst. Dazu finden Sie dann später auf meiner Website noch etwas, bei Social Media, bei Instagram und Facebook und TikTok habe ich das schon gepostet. 10. bis 12. April 2026. Kommen Sie gut durch diese Woche, bis nächste Woche. Auf Wiederhören, Ihr Ralf Plenz.